MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Pauline Erdmann. Egal ob Klimaveränderung, Zuwanderung oder Friedenssicherung, es scheint in Politik und Gesellschaft immer schwerer zu fallen, Tatsachen anzuerkennen, konstruktiv darüber zu streiten, Lösungen zu finden und dafür Kompromisse zu schließen. Hier fair und demokratisch zu bleiben, ist nicht nur eine Aufgabe der Parlamente, sondern für die ganze Gesellschaft. Darum hat der Katholische Büchereifachverband St. Michaelsbund seine alljährlichen Fortbildungskurse dieses Mal unter das Motto Büchereien als Orte der Demokratie gestellt. Das MKR war dabei.
Idyllisch liegt Schloss Hirschberg hoch über dem Altmühltal. Hier hält der Katholische Büchereifachverband St. Michaelsbund jeden Sommer Fortbildungen ab. Ihm gehören über 1000 öffentliche Büchereien in Bayern mit mehr als 12.000 weitgehend ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen an. Die will Michaelsbund-Direktor Stefan S. bei den diesjährigen Hirschbergtagen für ein gar nicht idyllisches Thema sensibilisieren: die bedrohte Demokratie.
Ja, die Demokratie ist kein Selbstläufer in unserer Gesellschaft. Sie ist gerade an vielen Stellen angegriffen und darum haben wir gesagt, Büchereien sind Orte, an denen Demokratiebildung stattfindet und deswegen wollen wir unsere Ehrenamtlichen in den Büchereien auch fit machen für dieses Thema.
Darum ist zu diesen Fortbildungen Stefan Rappenglück eingeladen. Der Politikwissenschaftler lehrt als Professor an der Katholischen Hochschule Berlin. In Büchereien erkennt er Orte der politischen Bildung und Meinungsvielfalt, die zu pflegen und weiterzuentwickeln sind.
Auch die politische Bildung entdeckt inzwischen Bibliotheken als ein Ort der Demokratiebildung, was man lange Zeit nicht so wahrgenommen hat, weil man immer vom klassischen Bild ausgegangen ist. Sprich, Bibliotheken, egal wissenschaftliche Bibliotheken oder Bibliotheken generell sind, das sind Orte, wo leistet ihr halt die Bücher aus. Das war's dann. Das ist zu wenig auf die Dauer. In Israel beispielsweise sind Bibliotheken Gemeindezentren. Das heißt, die Menschen kommen dort zusammen, auch um gemeinsam zu überlegen, wie müssen wir unsere Gemeinde ändern.
Über ihre Erfahrungen, wo und wie Michaelsbund-Büchereien hier schon auf dem Weg sind, tauschen sich auf Schloss Hirschberg die teilnehmenden Büchereileiterinnen aus ganz Bayern aus. In der Stadtbücherei Bamberg hat Anja Hartmann etwa die jüngste Europawahl zum Thema gemacht. Es gab Plakate mit politisch neutralen Wahlaufrufen und die stellvertretende Büchereileiterin präsentierte aktuelle Medien dazu.
In dem Fall tatsächlich für Kinder und Jugendliche, weil es im Moment sehr viele auch Kindermedien gibt, die das Thema Demokratie, Toleranz, Zusammenleben Europa gibt. Und da haben wir richtig auch Medien dazu angeschafft und die in diesem Zuge eben präsentiert.
Anja Hartmann hält es für selbstverständlich, dass ihre Bücherei ein Ort der Meinungsvielfalt und des freien Zugangs zu Informationen ist. Als offenen Ort für alle versteht sich auch die Bücherei in der Münchner Pfarrei Allerheiligen. Die ehrenamtliche Leiterin Sabine Pasti ist dort Ansprechpartnerin für die unterschiedlichsten Gruppen, die andere und vor allem benachteiligte Menschen unterstützen.
Die Hilfe, die wir anderen Menschen geben, die Teamarbeit, die wir zusammen leisten, ich habe das nie als was Politisches gesehen, aber es ist im Prinzip nichts anderes als Demokratie.
So haben Sabine Pasti und ihr Team viele ukrainische Bücher für Kinder und Erwachsene angeschafft. Die vielen Flüchtlinge im Stadtteil können sich hier austauschen, sich mit dem Lesestoff weiterbilden oder von ihren Sorgen ablenken. Durch die Bücherei ist die Kleiderkammer in der Pfarrei und eine kleine Initiative zur Rettung von nicht verkauften Lebensmitteln auf die Flüchtlinge aufmerksam geworden. So wird die Not der Flüchtlinge im Stadtteil und in der Nachbarschaft gesehen und besser verstanden. Dabei hatte Sabine Pasti feindselige Hasskommentare durchaus befürchtet.
Und da sind wir eigentlich eher positiv überrascht, weil die Nachbarn stellen einfach mal Tüten mit Kinderkleidung hin oder bringen Essen vorbei oder stellen sich auf einen Kaffee dazu. Also das sind Reaktionen, mit denen haben wir so nicht gerechnet. Die Anfeindungen sind eigentlich ausgeblieben.
Ein unaufgeregtes Engagement, das gegen radikale Hetzpropaganda wirkt. Mit der beschäftigte sich bei diesen Hirschberg-Kursen der Historiker Thomas Weber, der in den USA und in Schottland lehrt. Vor kurzem war er Berater des Films Führer und Verführer. Dieser Film zeigt, wie der NS-Propagandaminister Josef Goebbels eine aus Lügen aufgebaute Scheinwirklichkeit inszenierte, die das Ausgrenzen und letztlich die Ermordung von Juden und anderen Minderheiten vorbereitete. Ein Muster, das menschenverachtende Ideologen auch heute anwenden. Sich dagegen zu wenden mit Engagement und Aufklärung ist eine Aufgabe von Kirchen, Gewerkschaften, Vereinen, des gesamten politischen, zivilgesellschaftlichen Raums, wie ihn Thomas Weber nennt.
wo Werte wie, dass man Empathie auch für den politischen Gegner gilt, Vertrauen, dass man vernünftig miteinander umgeht, all diese Dinge, die werden in der Zivilgesellschaft vorgelebt, den Kindern gezeigt. Und so können wir die Demokratie stärken. Wir dürfen nicht immer nur auf die Politiker zeigen, sondern wir müssen in der Zivilgesellschaft den vorpolitischen Raum retten und dann klappt auch der Rest.
Zu diesem vorpolitischen Raum gehören auch Büchereien, kleine wie große, als Orte der Demokratie. Vom Jahreskurs des St. Michaelsbundes auf Schloss Hirschberg, alles Biel für das MKR.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Eichstätt.
Theologie studieren, aber digital. Mit diesem Angebot erweitern die Unis in Eichstätt und Passau ihr Angebot zum kommenden Wintersemester. Beide Universitäten arbeiten dabei eng zusammen.
Neben dem Beruf einen akademischen Abschluss erwerben, das geht mit dem digitalen Studiengang Theologie. Konzipiert hat ihn maßgeblich der Eichstätter Theologe für Kirchengeschichte, Professor Bernward Schmidt.
Wir haben jetzt tatsächlich Menschen im Blick, die sozusagen auf den zweiten Gedanken drauf kommen, die vielleicht in jungen Jahren interessiert an Theologie waren, sich aber dann aus unterschiedlichen Gründen dann nicht entschieden haben, Theologie zu studieren. Aber jetzt, aus welchem Grund auch immer, da gerne was nachlegen möchten, die vielleicht auch jetzt erst so ihre Nähe Richtung Theologie und Kirche entdeckt haben.
Damit stoßen Professor Schmidt und die Eichstätter und Passauer Kollegen in eine Marktlücke. Denn es gibt genügend Menschen, die bei Kirchens zum Beispiel in der Verwaltung arbeiten und mehr über ihren Arbeitgeber wissen möchten. Zum Beispiel ein BWLer im Finanzbereich.
Und bei uns würde der BWLer dann so ein bisschen mehr lernen, wie Kirche eigentlich tickt und dass sich in der Kirche nicht alles in Zahlen und Geld ausdrücken lässt, sondern dass eben ganz andere Parameter noch mit dazukommen und Bedeutung haben können.
Im Mittelpunkt des Studiums stehen eben nicht die klassischen Lehrveranstaltungen im Hörsaal an der Uni. Die Inhalte werden auf digitalen Lernwegen vermittelt, am Computer. Man kann also überall studieren und zu jeder Zeit.
Wir denken durchaus an Leute aus der Familie, aus dem Beruf. Und deswegen haben wir den Studiengang so flexibel wie nur irgend möglich gestaltet. Jeder, der das studiert, kann sehen, wie sind meine zeitlichen Ressourcen. Und je nachdem mache ich halt mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Das kann man sehr individuell dann einteilen.
Wer digitale Theologie studieren möchte, schließt mit einem Bachelor ab. Was eher anonym klingt, ist es dabei eigentlich nicht, sagt Bernward Schmidt. 2 bis 3 Mal im Jahr gibt es Treffen vor Ort, in Eichstätt oder Passau.
In diesen Präsenzeinheiten soll es natürlich auch darum gehen, wirklich die persönliche Begegnung mit den Lehrenden mal zu erleben, in die Diskussion reinkommen, auch in theologisches Diskutieren reinzukommen. Das kommt, so denken wir, also auch unseren Studierenden zugute.
Einen Numerus Clausus gibt es nicht. Noch bis zum 4. Oktober können sich Interessenten einschreiben. Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Universität Eichstätt-Ingolstadt im Menü Studienangebot. Willi Witte für das MKR.
Die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander. Während ein Großteil der Bevölkerung mit gestiegenen Kosten und gleichbleibenden Einnahmen kämpft, wächst bei einer Minderheit das Vermögen. Laut der Organisation Oxfam besitzt das reichste Prozent der Deutschen rund 41,1% des gesamten Finanzvermögens. Stefanie Bremer will das ändern. Die 34-Jährige, die unter Pseudonym auftritt, ist selbst Millionenerbin und hat 2021 einen Verein mitbegründet, der sich für höhere Steuern für Vermögende einsetzt.
Die Kernbotschaft von Tax Me Now ist sicherlich, dass Vermögensungleichheit in Deutschland, aber auch weltweit reduziert werden muss. Denn man kann auch wissenschaftlich belegen, Länder mit sehr hoher Ungleichheit haben eine, in Anführungszeichen, schlechtere Gesellschaft. Menschen sind weniger gesund, sie sind weniger gebildet, sie sind weniger erfolgreich, das BIP geht zurück. Insgesamt sind ungleiche Gesellschaften einfach benachteiligt gegenüber weniger ungleichen Gesellschaften.
Das bedeutet, ungleiche Verteilung von Vermögen schadet dem Gesamtwohlstand eines Landes. Wer den Wohlstand Deutschlands bewahren will, muss also die ungleichen Vermögensverteilungen bekämpfen, findet Bremer. Und sie warnt, der gigantische Reichtum einiger weniger schadet auch unserer Demokratie.
Vermögende Menschen haben einfach einen unfassbar großen Einfluss auf die Politik. Wir sehen ja auch immer wieder hochrangige Politiker mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern oder Unternehmensbossen die Hände schütteln, während die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht diese Zugänge hat. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass Menschen der Politik nicht mehr vertrauen, dass sie nicht wählen gehen, dass sie ExtremistInnen wählen oder dass sie eben sich auch abwenden von unserem Wohlfahrtsstaat, von unserem Ordnungssystem. Und das ist brandgefährlich.
Stefanie Bremers Vermögen wird auf rund 10 Millionen Euro geschätzt. Ein Bruchteil dessen, was die allerreichsten Milliardäre hierzulande besitzen. Trotzdem ist sie mit ihren 10 Millionen Euro reicher als 99,9% der Bundesbürger. Dass das von den meisten akzeptiert wird, hat mit der Vorstellung der Leistungsgesellschaft zu tun. Und die ist ein modernes Märchen, so Bremer.
Wenn wir nur alle fleißig genug arbeiten, dann werden wir erfolgreich sein, dann werden wir wohlhabend. Aber das ist einfach nicht so. Wenn wir 10 vermögende Menschen anschauen, dann sind 4 davon heute Erben und Erbinnen. Wir haben dafür nichts geleistet. Und dann sollen wir dafür auch noch keine Steuern zahlen dürfen? Aber wir finden es dann gerecht, dass wir Menschen, die am unteren Rande der Gesellschaft leben und arbeiten, ihnen dann das Bürgergeld kürzen müssen, weil wir unseren Haushalt nicht zusammenhalten können. Da wird auf den Schwächsten herumgeritten, damit wir bloß nicht mit den Reichsten uns anlegen müssen.
Damit von diesem Reichtum weniger auch die Gesellschaft profitiert, fordern Sie und Tex-Minau Steuerreform. Zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, bei der Vermögenssteuer und bei der Kapitalertragssteuer muss nachgebessert werden. Von Umverteilung würde neben einem Großteil der Bevölkerung auch die Wirtschaft, die Demokratie und die Umwelt profitieren, sagt Bremer. Betroffen wären von den Reformen hingegen nur sehr wenige Haushalte. Etwa so 35.000 in Deutschland. Also nicht die Erbin von Omas Häuschen oder der mittelständische Unternehmer mit der Schreinerei um die Ecke, sondern nur die sehr Wohlhabenden wie Bremer selbst. Sie sagt, schlechte Infrastruktur, zu wenig Kita-Plätze, marode Schulen, Kinder- oder Altersarmut, das alles muss nicht sein.
Denn gerade jüngst erst wieder haben wir ja gesehen, dass Menschen frustriert sind mit der Politik, die gerade gemacht wird. Und auch da wird ja häufig gesagt, ja, wir müssen die Probleme lösen, die diese Frustration ausmacht. Und das können wir. Die Mittel sind da. Wir müssen nicht bei Bauern oder beim Bürgergeld kürzen. Wirklich nicht. Diese Menschen können das nicht tragen. Wir vermögende Menschen können das tragen. Und wir werden dann nicht arm sein.
Tex-Minau ist nicht die einzige Initiative, die sich für eine gerechte Vermögensverteilung einsetzt. Und Stefanie Bremer auch nicht die einzige Millionärin. Trotzdem können Einzelne nur wenig bewegen. Darum setzt Bremer auf Demokratie und die Kraft der Mehrheit. Ein ausführliches Gespräch mit Stefanie Bremer über das Problem der ungleichen Vermögensverteilung in Deutschland und wie die Initiative Tex-Minau sie bekämpfen will, das alles hören Sie in unserem Podcast Einfach Leben mit Corbinian Bauer auf münchnerkirchenradio.de und bei allen gängigen Streamingdiensten. Mit unserem heutigen Buchtipp geht es nach Paris. Der französische Roman erzählt die Freundschaftsgeschichte eines jungen Mannes und einer obdachlosen alten Frau. Ein wohliges, wenn auch keinesfalls unbeschwertes Lesevergnügen findet unsere Leseexpertin Susanne Steufmehl.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Der 18-jährige Martin Dujeux vermasselt zum zweiten Mal die Abiturprüfung. Dafür hat der großgewachsene, introvertierte Schüler eine plausible Erklärung, denn er schreibt, anstatt zu lernen, an seinem ersten Roman. Sein Vater, ein bekannter und gewiefter Anwalt, ist hingegen außer sich und enttäuscht von Martins erneutem Versagen. Nach dem frühen Tod seiner Frau vor 16 Jahren versucht sich Victor Dujeux mehr schlecht als recht als alleinerziehender Vater. Ihm fehlt das grundsätzliche Verständnis für seinen Sohn, der sich mehr für Philosophie und die Werke von Émile Zola interessiert als fürs wahre Leben. In den Augen Martins ist sein erfolgreicher Vater wiederum als Mensch eine Null und zwischen den beiden herrscht vornehmlich Schweigen. Dabei hätte Martin viele Fragen, vor allem über seine Mutter, doch sein Vater redet wenig über sie und dämpft seine eigene Trauer mit dem Daten deutlich jüngerer Frauen. Im Sommer nach seinem Schuldebakel bemerkt Martin erstmals in einem Hauseingang eine ältere Obdachlose, die dort ihr Lager aufgeschlagen hat. Dann sieht er sie jeden Tag, wie sie bettelt, schimpft und tobt und sich betrinkt. Unerklärlicherweise fühlt er sich zu der Frau hingezogen, gibt ihr Geld und sucht immer wieder das Gespräch mit ihr. So lernt er Celestine Dubac kennen, die seit Jahrzehnten auf der Straße lebt. Ein Dasein, das sie krank und lebensmüde gemacht hat. Zuerst stößt Celestine den eigenartigen, aufdringlichen jungen Mann von sich. Was kann so ein feiner, reicher Pinkel schon von ihr wollen? Doch allmählich fasst sie Vertrauen, genießt sein respektvolles Verhalten, gewöhnt sich an seine Gesellschaft und ist schließlich bereit, ihm persönliche Dinge mitzuteilen, die sonst niemand von ihr weiß.
Eindrucksvoll.
Von der entscheidenden Wendung in diesem Buch und seinem Ende will ich hier nichts verraten, denn ich möchte, dass all die aberwitzigen und rührenden Überraschungsmomente, die ich in diesem Buch hatte, erhalten bleiben. Herausstellen möchte ich in dieser Besprechung vielmehr zwei Dinge. Da ist zum einen die fabelhaft erzählte Vater-Sohn-Geschichte, die geprägt ist vom frühen Unfalltod der geliebten Ehefrau und der Mutter, an die Martin nur sehr diffuse Erinnerungen hat. Die Trauer hat den Vater emotional verstummen lassen. Er schafft es nicht, eine herzliche Beziehung zum Sohn aufzubauen, der seiner Mutter optisch so sehr ähnelt. Der souveräne Anwalt erhält von der Autorin mehrere Chancen, sich als Vater zu bewähren, nutzt aber erst die allerletzte. Und so wächst Martin weitgehend unbeachtet auf und schenkt all seine Liebe seinem Hund Germinal, bis er Celestine trifft. Es bleibt unklar, was ihn zu dieser heruntergekommenen, ja abstoßend wirkenden Frau hinzieht. De Ronay erklärt es nicht und es ist Martin ja auch selbst ein Rätsel. Doch es tut ihm gut, mit ihr zu sprechen und sich, unbeeindruckt von ihrer spröden Abwehrhaltung, ihr Vertrauen zu verdienen. Und plötzlich sieht er sie überall, all diese Clochards ohne Dach über dem Kopf. Er sieht die Armut in seiner prachtvollen Heimatstadt, die Ungerechtigkeit und wird sich seiner Hilflosigkeit bewusst. Die Fürsorge, die er Celestine entgegenbringt und die Verantwortung, die er für sie empfindet, machen ihn erwachsen. Und Celestine wird ihm ein großes Geschenk als Dank für seine Zuneigung zurückgeben.
Fakten zum Buch.
Celestine und die kleinen Wunder von Paris heißt der aktuelle Roman der französischen Schriftstellerin Tatiana de Ronay, den sie bereits 1991 schrieb. Es war ihr erstes Buch und wurde damals vom Verlag abgelehnt. Sie fand das vergessene Manuskript bei einer Kellerentrümpelungsaktion und beschloss, es erneut anzubieten, diesmal mit Erfolg. In Frankreich wurde die zauberhafte Geschichte schnell zu einem Bestseller und Liebling der LeserInnen. Die deutsche Übersetzung von Nathalie Lemmens umfasst 317 Seiten und erscheint im Verlag C. Bertelsmann. Zum Preis von 18 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Wenn Sie mehr über Celestine und die kleinen Wunder von Paris erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Podcast Ein Buch rein. Auf münchenerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.